zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Hello, hello, hello!
Da sind wir wieder!
Willkommen zu einer neuen Folge von Walkie und Talkie, deinem Podcast zum Spazierengehen.
Ganz genau.
So, zurück zu unseren normalen Stimmen. Hallöchen! Ich bin Lorena.
Guten Tag!
Und mir gegenüber, aber nicht gegenüber, in meinem Ohr, ist der Michael.
Ja, genau.
Ist Michael. Ich wurde sehr häufig darauf hingewiesen, dass ich immer der Michael sage. Aber du machst das ja selbst auch bei dir.
Vielleicht ist das einfach so ein Titel, den ich mir zugestehe. Ich bin der Michael.
Der eine.
Der einzig wahre. Schade, das hätte echt gut zum E gepasst jetzt, der einzig wahre. Aber heute haben wir ja das I dabei.
Das inspirierende I, das intelligente I, das irre geile I.
Das immens kleine I.
Super, ich stapel hier abartig in die Höhe. Du zerstörst alles.
Ja, man muss ja auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
Okay, ja. Ich hoffe, dass ihr alle hochmotiviert seid. Der Sommer kommt durch, also bei mir scheint die Sonne. Wir hoffen das Beste.
Ja, auf jeden Fall soll es ja jetzt wirklich schöner werden. Die Temperaturen steigen auch hoch. Da macht das Spazierengehen doch auch gleich wieder viel mehr Spaß.
Genau, und wenn man die passende Unterhaltung dazu hat, dann erst recht.
So ist es.
Wir werden dieses Mal leider nur für eine kurze Spazierrunde reichen. Es ist jetzt ein fixes Versprechen. Dieser Podcast wird sehr viel kürzer als die letzten beiden.
Ja.
Eigentlich wahrscheinlich als die letzten alle. Mal schauen. Ja, weil wir einfach auch uns ein bisschen jetzt zurückgehalten haben.
Haben wir das nicht wieder so eine brutale Überlänge bekommt?
Genau, wir haben nämlich auch eigentlich keine offenen Punkte. Was ich trotzdem erwähnen möchte, obwohl niemand danach gefragt hat, ist eine Anmerkung zu unseren Fake oder Facts von letztem Mal. Und zwar meine letzte Aussage, ja, bei der es darum ging, dass so viele Knochen in den Händen sind. Ich habe das mit meinen Eltern auch nochmal durchgesprochen und dann haben sie irgendwie auch über die Füße gesprochen und so und dann habe ich das nochmal recherchiert und in jeder Hand sind 27 Knochen und in jedem Fuß 26. Das heißt einfach mal, über die Hälfte all unserer Knochen sind nur in den Händen und den Füßen.
Das ist so verrückt, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Ich meine, das sind schon auch die beweglichsten Teile und man macht ja sehr viel damit, aber ja gut, wo sollen die anderen Knochen dann auch schon noch großartig sein? Ich hätte gedacht, man hat halt auch viele Rippen, da hätte ich jetzt gedacht, dass das nochmal ein Großteil ist.
Ja, ich meine, wenn man logisch drüber nachdenkt, dann ist es nicht mehr so verwunderlich,
ja,
aber ich finde, es klingt so extrem.
Extrem viel,
vor allem
ja,
halt. Ja, weil das so kleine Teile unseres Körpers sind.
Genau.
Aber egal. Lass uns einsteigen, damit wir hier auch vorankommen und unser Versprechen halten können. The stage is yours. Die Bühne ist frei für dich.
Meine Person, die kennt bestimmt jeder oder ihr habt schon mal davon gehört. Ivan den Schrecklichen.
Oh ja.
Geboren wurde er aber als Ivan Vasiljevic. Und ich spreche jetzt den ganzen Teil mit einem russischen Akzent.
Bitte nicht.
Warum? Das ist witzig. Ja,
tatsächlich finde ich sowas auch richtig witzig. Aber das ist so einfach meine kindische Seite, dass ich sowas den ganzen Tag machen könnte. Ich glaube, damit stehen wir ziemlich alleine, dass wir sowas gerne tun würden. Bitte fahre fort, Genosse.
Ich lese jetzt schon die Kommentare, wie die Leute sich dann drüber ärgern, dass ich es nicht wirklich mache. Aber naja.
Da halte ich gegen.
Okay, also Ivan Vasiljevich. Er ist der Sohn eines Großfürsten und wuchs damals schon im Kreml auf. Das fand ich voll verrückt, dass es den 1530, by the way, einfach schon gab.
Ja, stimmt. Sagst du Kreml oder Kreml? Ja,
also ich würde schon Kreml sagen, so deutsch irgendwie, aber ich weiß nicht, wie es richtig
ja,
heißt.
Kreml finde ich jetzt auch nicht undeutsch.
Ja, aber okay, schon weniger vielleicht.
Muss ich mir mal wieder ein paar YouTube-Videos zur Aussprache reinziehen.
So eine 3 Uhr nachts Sache.
Ja.
Wie spricht man das und das aus? Oder wie sie mit irgendwelchen Stöcken so eine mega coole Wohnung bauen im Lehm?
Ja, also das mit der Wohnung im Lehm habe ich nicht, aber ich liege schon manchmal so im Bett und denke mir so, was heißt dieses Wort auf Englisch? Oder wie spricht man dieses Wort aus? Einmal bin ich zur Arbeit gefahren und ich habe einfach die ganze Strecke, das war eine halbe Stunde, die ganze Strecke überlegt, ob man Dandelion, also das Löwenzahn. Ja, Löwenzahn ist es.
Nee, ja.
Doch, es ist Löwenzahn, weil ja, da kommt ja auch der Lion drin vor. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, sagt man Dandelion oder Dandelion? Und da, die ganze Autofahrt habe ich darüber nachgedacht und sowas kommt mir auch oft wirklich nachts dann in den Kopf und dann muss ich immer noch mein Handy zücken und erblinden, um das zu suchen.
Oh, aber was ist dann jetzt richtig? Ist es schon Dandelion, oder?
Ja.
Okay.
Ja, glaube ich.
Dann haben wir das auch geklärt.
Ja, sorry.
Okay, vom Löwenzahn zurück zum Ivan.
Ja, zum Kreml.
Zum Kreml. Genau, da ist er aufgewachsen und sein Vater starb aber dann, als er nur 3 Jahre alt war. Und ja, mit 3 Jahren kann man natürlich kein Land regieren. Da hat sich dann sein Onkel quasi für den Thron angemeldet, aber der wurde einfach direkt in den Kerker gesteckt und 2 Jahre später auch beseitigt. Das sagt schon einiges darüber aus, was da so abging, wenn man einfach so jemand mal so eben ja liquidiert wird.
Ja, krass, okay. Weil sie ihn halt dann nicht an der Macht haben
genau,
wollten.
Genau, weil er halt auch einfach, ja, es musste der Sohn sein.
Okay.
Und das reicht ja natürlich auch noch nicht. Die Mutter starb dann auch noch und er war im jungen Jahren schon ein Vollwaise. Und da wurde er dann von einem Rat aus Adligen bevormundet und aufgezogen. Sie hatten absolut kein Interesse an ihm als Person. Und er musste dann total abgeschottet leben und jeden Tag um sein Leben fürchten bei den ganzen Machtspielen und Intrigen.
Das ist so richtig klassisch, wie man sich im Mittelalter die königlichen Höfe vorgestellt hat, oder?
Ja.
Gefühlt auch jede Serie, die man aus dieser Zeit kennt, da geht es ja nur um Intrigen. Ganz ehrlich, wie ambitioniert die alle waren. Wenn ich irgendwo an einem königlichen Hof sitzen würde, würde ich einfach nur mein Leben chillen und essen.
Ja, genau, einfach den Luxus genießen.
Ja, das ist voll schräg. Der Mensch ist ein machtgeiles Wesen.
Und unser Ivan musste aber dann in ständiger Angst und Lieblosigkeit leben. Und das hat dann auch schon seinen misstrauischen und grausamen Charakter geprägt.
Das kann ich mir vorstellen, dass das viel in einem Kind kaputt macht.
Ja, das muss man jetzt auch einfach mal dazu sagen. Wenn man seine Taten so hört, dann braucht man ja vielleicht eine kleine Erklärung dazu.
Bisschen Background, wie bei den Serienmördern. Oh, die hatten eine schwierige Kindheit. Ja, dann kann ich es natürlich verstehen.
Genau, das ist dann die Erklärung für alles. Und dann in dem jungen Alter von erst 13 Jahren, als er sich dann seiner Macht bewusst geworden ist, schlug er dann zurück für die ganze schlechte Behandlung. Er ließ dann einfach den aktuellen Adligen, der gerade über ihn gewacht hat, einfach ergreifen und dann von seinen ausgehungerten Jagdhunden zerreißen. Da zeigt sich dann schon ein Gesicht, von dem ich gleich noch mehr berichten muss. Mit 16 ließ er sich dann auch schon zum Zaren krönen, denn er hat schon sehr schnell Gefallen an der ganzen Macht gefunden und hat sie auch richtig ausgelebt. Viele Bojaren, also das waren diese Adligen, die wurden so genannt, waren an sich eigentlich auch unabhängig vom Zaren und hatten auch ihre eigenen Privatarmeen und sprachen ihr eigenes Recht. Aber Ivan begann dann damit, diese ganze Macht zu beschneiden, die wollte er für sich. Ja,
Klassiker.
Und dann ging es auch schon los mit Enteignungen. Er hat sich die ganzen fruchtbaren und reichen Teile des Landes zu eigen gemacht und zu Staatseigentum erklärt. Und dann der Klassiker, er hat natürlich auch noch reformiert, also die Gesellschaft und den Staat mit Reformen neu geordnet. Also auch wie die ganzen anderen Herrscher, die wir hier schon bearbeitet haben. Aber zumindest hat er den Vertretern der niederen Stände etwas mehr Rechte eingeräumt. Immerhin etwas.
Wir haben auch bei Genghis Khan ein immerhin etwas
Vielleicht
gefunden.
Gibt immer ein immerhin etwas.
Ja, das stimmt.
Aber euch zuliebe gehe ich jetzt natürlich nicht auf all seine Reformen ein, aber auf jeden Fall haben sie den zentralen Staatsapparat gefestigt und auch seine militärische Schlagkraft, also die Russlands, drastisch erhöht. Das war natürlich dann auch eine Voraussetzung für die ganzen außenpolitischen Erfolge, die er feiern konnte.
Ja, war er erfolgreich.
Ja, unter ihm begann beispielsweise dann auch der Handel mit England. Davor hatte Russland nicht mal einen Handelshafen. Voll verrückt, wie so ein Riesenland, so eine Riesenmacht
ja, okay,
einfach
gut.
Keinen Handelshafen besitzt.
Ja, stimmt. Aber da hatte er natürlich auch das beste Pflaster, um außenpolitisch aktiv zu werden.
Genau.
Wenn davor noch gar nichts
Er hat aber auch neben seinem Handel noch Kriege geführt. Anfangs war er damit auch noch ganz erfolgreich. Als er sich dann weiter Richtung Europa aufmachte, haben dann schlussendlich einfach zu viele Heere gegen ihn gestanden. Da haben dann irgendwie Deutschland, Litauen und Schweden sich gemeinsam gegen ihn gestellt. Und dann hatte er mit Polen und Dänemark auch noch Probleme und lag mit ihnen in Zwist. Und das war dann einfach zu viel und dann wurde er zurückgeschlagen. Aber er konnte sein Reich schon in verschiedene andere Richtungen vergrößern.
Ja, ich meine, wenn man halt auch gerade nach Europa geht und sich gegen alle stellt, tut man sich natürlich auch
Ja,
schwer.
das ist schon eine heftige Aufgabe dann.
Ja, es hat so eine richtige
Ja,
Wand.
er wurde in dieser Zeit aber auch schon immer paranoider und hatte das Gefühl, dass er verraten wird und dass er einfach niemandem mehr trauen kann.
Der Arme.
Damit kommen wir dann auch schon an den Punkt, wie er seinen Beinamen bekommen hat.
Der
Genau,
Schreckliche.
der Schreckliche wird er im Deutschen genannt, aber das ist nicht die genaue Übersetzung. Iwans Beiname im Russischen heißt sinngemäß eigentlich sowas wie der Bedrohliche oder der Furchteinflößende. Aber schon zu seinen Lebzeiten verbreitete sich an den westeuropäischen Höfen sein Ruf, der dann zur Übersetzung der Schreckliche führte.
Aha, ich finde auch, dass der Schreckliche nicht so weit von
Ja.
furchteinflößend weg ist. Also, das ist jetzt schon sehr pingelig.
Ja, genau. Das Ganze ist schon auf seine Kindheit zurückzuführen, denn als seine Mutter starb, gab es auch schon so eine Bojan-Verschwörung. Und das hat dann natürlich auch schon zu diesem Misstrauen geführt. Schon als Kind zeigte sich auch sein Hang zum Choleriker und sein Sadismus gegenüber Tieren. Das ist mega
Assi.
heftig.
Das ist so, ja, aber das ist auch so seltsam, dass es einen oft ein bisschen mehr packt, wenn es um Tiere geht. Warum auch immer. Also ist mir schon oft aufgefallen. Also habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen. Ich bin nicht die Einzige. Das ist super
Das
seltsam.
Ganze wurde dann noch durch die grausame und unmenschliche Behandlung, die er von den Bojaren erfahren hat, nach dem Tod seiner Mutter verschlimmert.
Das glaube ich. Die Kindheit ist halt schon echt ein wichtiger Faktor in unserem Leben, ne? Wenn man da Fehler macht
Ja,
oder schlecht
das zieht sich
behandelt
dann durchs
wird.
ganze Leben mit durch. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele seiner Grausamkeit erzählen. Zum Beispiel hat er seinen getreuen Kanzler bei lebendigem Leibe zerstückeln lassen. Oder seinen Freund hat er mit kochendem und eiskaltem Wasser so lange abwechselnd begossen, bis sich das Fleisch von den Knochen löste.
So was geht? Schräg und mega ekelhaft.
Ja, und da gab's noch viele weitere kranke Sachen. Iwan soll richtig Gefallen daran gefunden haben, sich besondere Foltermethoden auszudenken und dann beim Todeskampf seiner Opfer zuzusehen. Er hat auch Bedienstete einfach umbringen lassen und das teilweise auch einfach selbst gemacht. Das ist zumindest eine Erklärung, woher er seinen Namen hat. Eine andere könnte sein, dass er den von seinen Feinden bekommen hat, weil sie ihn so gefürchtet haben.
Ach, das ist aber eine langweilige Erklärung. Ich finde, der blutrünstige, wirklich schreckliche, ist irgendwie
Das stimmt, aber
spannender.
egal wie, dass er irgendwie Psycho ist, war auf jeden Fall klar. Er hatte ja auch ständig Stimmungsschwankungen und Depressionen. Als seine Frau gestorben ist zum Beispiel, naja, okay, eine von sieben, ist er wohl so ausgeflippt, dass er seinen Kopf an die Wand gedonnert hat, so lange, bis er geblutet hat. Und das vor seinem ganzen Hof.
Das ist auch irgendwie ziemlich peinlich,
Ja, das
oder?
sind richtige Blöße irgendwie, so. Er zeigt seine Schwäche.
Und er hatte sieben Frauen.
Ja, genau, aber nicht gleichzeitig, sondern
Ach
nacheinander.
so.
Und die hat er auch
Okay.
teilweise umbringen lassen, das weiß man aber nicht ganz genau. Am Ende war er vielleicht auch deswegen krank und verrückt. Er ist in seinen letzten Jahren anscheinend nur noch heulend durch den Palast gelaufen und hat Zauberer aufgesucht, die ihm helfen sollten. Und an diesen Leiden ist er dann schließlich auch gestorben.
Wie so ein Loser.
Eventuell wurde er aber auch einfach nur getötet, was man natürlich auch verstehen könnte. Aber wer weiß das heute schon noch so genau? Auf jeden Fall waren dann alle ziemlich froh, als er weg war.
Kann man sich kaum vorstellen.
Ja, das war der Schreckliche. Leider ohne russischer Akzent. Aber na ja, jetzt bist du dran.
Okay, das muss ich noch kurz sacken lassen. Ich finde, das ist echt heftig, was er mit den Leuten gemacht
Ja,
hat. Also.
da hat er den Namen der Schreckliche wirklich verdient.
Ja, voll krass.
Richtig schrecklich.
Meine Persönlichkeit ist dem diametral gegenübergesetzt. Nee, also es ist wirklich ein sehr gegensätzlicher Mensch, den man tatsächlich auch nicht kennt, aber ich finde, den sollte man kennen. Das fand ich ganz cool. Ich habe nämlich während der Recherche auch gemerkt, dass ich zumindest seinen Wikipedia-Artikel schon mal durchgelesen habe. Das ist so ein komisches Hobby von mir, dass ich mir einfach Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen Leuten durchlese.
Es gibt aber auch schlechtere Hobbys.
Es gibt auch bessere. Egal. Auf jeden Fall geht es bei mir heute um Ignaz Semmelweis. Übrigens,
Ignaz?
Ja, Ignaz, ja, ist ein seltsamer Name. Er kommt aus Ungarn.
Okay.
Und das ist ja auch so schwer, ist dir ja auch aufgefallen, jemanden mit I zu finden. Also es gibt nicht so viele Persönlichkeiten, die man kennt, die mit I anfangen und dann noch irgendwie erzählenswert sind. Deswegen kennt man ihn jetzt halt nicht. Noch nicht. Kommt jetzt. Er war Chirurg und Geburtshelfer und er hat in so einer geburtshilflichen Klinik geholfen. Also wo Frauen hinkamen, um Kinder zu gebären. Und damals war es tatsächlich üblich, dass die Letalitätsrate, also die Sterberate, in solchen Kliniken bei bis zu 30% lag. Das muss man sich mal geben. Also du gehst dahin, um ein Kind zu gebären und in 30% der Fälle bist du tot. Und die Frauen haben ja damals viele Kinder bekommen. Also mit 4 Kindern bist du quasi statistisch dann schon tot. Eigentlich schon mit 3 fast.
Ja, das ist richtig heftig. Aber zu welcher Zeit war das denn?
Um 1850 rum. Also okay. Er ist 1818 geboren. Und es war schon bekannt damals, dass in der Abteilung oder in den Abteilungen, in denen Ärzte und Medizinstudenten gearbeitet haben, die Sterblichkeit von Müttern, die nach der Entbindung am Kindbettfieber gestorben sind, sehr viel höher war als in einer anderen Abteilung, wo eben nur die Hebammenschülerinnen ausgebildet wurden und wo dann eben keine Leichensektionen vorgenommen wurden. Das ist ja auch schon, was das einen mal aufhorchen lassen kann. Okay, da wo mit Leichen gearbeitet wird, sterben irgendwie mehr Mütter. Und Semmelweis wollte dann eben dieser Sache auch auf den Grund gehen und hat die Mütter deswegen sehr, sehr gründlich untersucht. Noch gründlicher als davor. Und das ist jetzt natürlich sehr traurig. Gerade dadurch stieg dann die Zahl der Todesfälle in seiner Abteilung weiter an. Und irgendwann haben sich die Mütter dann sogar geweigert, in seine Abteilung verlegt zu werden, um da zu entbinden.
Das kommt mir jetzt tatsächlich ein bisschen bekannt vor.
Ja.
Hat das vielleicht damit zu tun, weil sie früher ihre ganzen Operationsgeräte nicht gereinigt haben?
Ja. Er hat dann nämlich in seiner Studie beobachtet, dass Mediziner und Studenten täglich, also sehr regelmäßig, klinische Sektionen vorgenommen haben an Leichen, die eben davor an diesem Kindbettfieber schon gestorben waren. Und dann sind sie damit zu den Gebärenden gegangen. Und also im Wortlaut hat er wohl gesagt, dass sie mit an der Hand klebenden Kadaverteilen quasi dann weitergearbeitet und die anderen untersucht haben. Ja, das ist super unangenehm. Also sie haben sich wohl schon oft die Hände gewaschen, zumindest mit Seife, aber in manchen Fällen wohl tatsächlich gar nicht. Und sie haben sich die Hände halt auch nicht desinfiziert. Und mit diesen Händen haben sie dann die Frauen während der Entbindung berührt oder auch davor schon untersucht und haben dann eben so infektiöses Material übertragen. Klar, heutzutage weiß man das, dass da Bakterien übertragen werden und die dann die Ursache für die Infektion sind, aber das war damals halt noch nicht bekannt. Und er war quasi der Erste, der dann dafür gesorgt hat oder das auch von seinen Studenten verlangt hat, dass sie sich nach Leichensektionen die Hände und die Instrumente auch mit Chlorlösung bearbeiten. Und später hat er dann irgendwie auch Chlorkalk benutzt, einfach um das zu desinfizieren. Also hast du voll recht. Das war auf jeden Fall der Hintergrund dazu. Und wie sich dann auch schnell herausgestellt hat, war das eine sehr wirkungsvolle Maßnahme. Also die Sterblichkeitsrate sank dann in wenigen Monaten von bei ihm in der Klinik 12,3% auf 2-3%.
Oh, das ist
natürlich schon enorm, ja. Genau. Und ein Stück später hat er dann noch herausgefunden, dass die Ansteckung nicht nur von Leichen ausgeht, sondern dass das quasi auch von lebenden Personen übertragen werden kann. Wie wir auch heute wissen, dass Bakterien an vielen Orten sind. Und deswegen hat er quasi seine Hygieneregeln vor jeder Untersuchung eingeführt. Also er wollte, dass man wirklich vor jeder Untersuchung, egal womit man davor in Berührung kam, seine Hände desinfiziert. Und deswegen finde ich ihn auch mega passend für die aktuelle Zeit. Also der Urvater der Aha-Regeln oder so. Genau. Traurigerweise wurden zu seinen Lebzeiten seine Erkenntnisse nicht anerkannt und von sehr vielen Kollegen einfach so als Spekulation und als Unfug abgelehnt, weil sie das Ganze als Zeitverschwendung angesehen haben. Man hatte ja damals auch so seine Theorien über Krankheitsursachen, woran die Leute dann gestorben sind, und das war halt nicht vereinbar mit seiner These, dass es an sowas liegen sollte. Und deswegen haben ihn halt nur sehr wenige Ärzte unterstützt.
Aber anhand seiner Zahlen, dass die ja wirklich so gesunken sind, kann man doch eigentlich schon darauf schließen, dass es was gebracht hat.
Ja,
Warum
voll.
sollte bei so einer Änderung von jetzt auf gleich ist er ja nicht ein besserer Arzt geworden, sondern er hat ja wirklich nur alles richtig gereinigt.
Das ist tatsächlich voll spannend. Das ist wohl zumindest im englischen Sprachraum auch heute sogar noch so ein richtiger Begriff, der Semmelweis-Reflex, der bedeutet, dass man irgendeine Information oder eine wissenschaftliche Entdeckung unmittelbar, also einfach sofort ablehnt, ohne weiter drüber nachzudenken oder den Sachverhalt zu überprüfen. Das ist einfach so ein, das passt nicht in mein Weltbild, ich lehne das ab. Und die waren dann auch einfach komplett resistent gegenüber seinen Fakten. Dazu kam, dass manche auch so geschockt waren, dass sie selbst schuld waren an Toten, also dass sie Leute retten wollten und sie dabei offensichtlich wohl dann krank gemacht haben, dass sich die Ärzte teilweise das Leben genommen haben.
Oh.
Also das ist natürlich schon heftig, ja. Semmelweis war wohl auch zeitweise ziemlich aggressiv. Also als sie seine Studien dann eben abgelehnt haben, hat er so offene Briefe geschrieben und meinte, dass sie Mörder sind, wenn sie seine Theorie ablehnen, ohne sie widerlegen zu können und wenn sie weiterhin im üblichen Weg operieren. Also ich finde, das ist komplett richtig. Er hat ja auch recht, das ist ja total daneben, wie du schon meintest.
Ja.
Also wie kann man das denn leugnen, wenn man die Zahlen sieht? Aber so eine Aussage, du bist ein Mörder, kann natürlich schon manche Leute oder auch Ärzte in dem Fall aus der Bahn werfen und sie fertig machen. Er hat also, wie gesagt, sehr stark darum gekämpft, dass das anerkannt wird und durchgeführt wird. Später wurde er dann auch Retter der Mütter und heute ist das ja natürlich ganz klar, dass er da recht hatte mit seiner Vermutung und dass er das auch schon so früh erkannt hat, obwohl man noch nichts mit Bakterien zu tun hatte oder noch nichts davon wusste. Aber damals wäre er eben eine komplett verkannte Persönlichkeit. Er starb dann auch mit 47 Jahren in Wien und zwar unter nicht näher geklärten Umständen, während er sich 2 Wochen lang in der psychiatrischen Klinik aufgehalten hat. Und das ist sehr spannend. Also er hatte wohl schon Depressionen, aber es gibt ziemlich viele Widersprüche und auch Ungereimtheiten, was seinen Tod angeht. Offensichtlich gab es eine willkürliche Psychiatrisierung. Also er wurde ohne Diagnose einfach von 3 anderen Ärzten eingeliefert in diese psychiatrische Klinik. Und es gibt auch Beweise, dass darauf ein Tötungsdelikt folgte. Also, dass er sich nicht irgendwie in der Klinik verletzt hat, das war irgendwie offiziell die Info, sondern man hat danach seine Exhumierung vermutet, dass er irgendwie totgetrampelt oder zumindest geschlagen und so weiter wurde. Also, sehr schräg, auch nicht ganz geklärt, aber manches deutet darauf hin, dass man ihn wohl beseitigen wollte.
Ja.
Und das finde ich richtig heftig.
Das hat sich direkt auch schon so angehört, wie sie ihn haben einliefern lassen.
Ja, aber dass sie halt einfach so krank sind und ihm das antun. Und er wollte ja nur die Welt besser machen.
Ja.
Eigentlich haben die Ärzte da ja keinen Nachteil draus.
Das stimmt.
Das fand ich schon heftig, ja. Und eine Ärztegeneration später hat sich dann tatsächlich das Thema Hygiene auch durchgesetzt. Also vor allem bei Frauen im Kindbett wurden die Hygienemaßnahmen, die er vorgeschlagen hat, dann auch berücksichtigt und irgendwann hat dann auch die ganze wissenschaftliche Welt gemerkt, okay, seine Erkenntnisse sind sehr bedeutsam. Und dann wurde er posthum eben, wie gesagt, zum Retter der Mütter und Vater der Hygiene, wie auch immer. Aber zu Lebzeiten halt absolut gar nicht. Das war schon verrückt. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich voll oft witzig oder spannend sage. Das finde ich witzig, das finde ich so spannend. Hab da nicht so eine breite Gefühlspalette offensichtlich.
Ja, aber bei ihm passt das ja auch wirklich. Also er ist ja wirklich richtig spannend.
Ja, ich finde auch. Also den sollte man kennen, damit er wenigstens nach seinem Tod noch die nötige Ehre erfährt.
Der Mutterretter.
Ja.
Ja, okay, nach diesem tragischen und unverdienten Tod können wir ja mit ein paar irrwitzigen Mythen weitermachen.
Irrwitzig, okay.
Ja, man muss das eh auch mal ein bisschen mit reinnehmen.
Ja, das stimmt. Das vernachlässigen wir tatsächlich ein bisschen. Dann hau doch mal raus. Ich bin gespannt, was du Irrwitziges zu erzählen hast.
Ja, okay. Also, ich habe natürlich wieder jemanden aus der griechischen Mythologie dabei, denn mein Running Gag ist ja eh so mega witzig. Deswegen erzähle ich euch jetzt was über die Iris.
Oh, das finde ich cool. Die Regenbogenhaut.
Genau, die Regenbogenhaut ist tatsächlich nach der griechischen Göttin benannt worden, denn sie war die Personifikation des Regenbogens und war aber auch eine Götterbotin, also das weibliche Gegenstück zu Hermes beispielsweise. Sie war die Tochter von Thaumas und Elektra und die Schwester der Harpyen. Das finde ich spannend,
Ach was.
dass einfach so Monster dann die Schwestern sind, wie das auch immer zustande kommt.
Aber sind die Harpyen denn so richtige Monster? Ich kenne die nur aus einem Computerspiel, da sind die ganz okay.
Also wenn man es genau in die griechische Mythologie zurückführt, dann ist es ein Vogel mit dem Kopf einer Frau.
Geht hässlicher. Ist ja wie eine Meerjungfrau, nur in der Luft. Ist doch sexy.
Ja, nicht ganz. Oftmals sind sie ja schon in menschlicher Gestalt dargestellt, dass sie halt dann Flügel haben und Krallenbeine und so. Aber das, was wirklich, musst du dir vorstellen, wie eine Taube mit einem Frauenkopf. Und ihre Hauptaufgabe war aber tatsächlich, die Götterbotin zu spielen. Also sie hat beispielsweise immer, wenn eine große Versammlung anstand, alle Götter zusammengerufen und sie auch dazu überredet, wirklich zu kommen, wenn sie mal da nicht so Lust drauf hatten.
Das finde ich jetzt ganz interessant, weil jeder kennt ja Hermes als Götterbote, aber ich habe mir noch nie Gedanken dazu gemacht, was sein Job war. Also, weil er ist ja jetzt sicherlich nicht mit Briefen hin und her geflogen. Also, da gibt dann auf jeden Fall Sinn zu wissen, okay, dass er irgendwie halt Leute organisiert hat oder so. Persönliche
Genau.
Botengänge eher erledigen musste.
Und das hat die gute Iris halt auch gemacht, denn sie brachte dann auch Nachrichten und Tipps von den Göttern zu den Sterblichen. Sie flog zum Beispiel zu Hektor, also zu einem jungen trojanischen Prinz, den kennt man vielleicht auch aus dem Film Troja. Und ihm hat sie dann einen Rat für den Kampf gegen Agamemnon gegeben, wo er dann gegen Achilles kämpfen musste. Aber das hat ihn leider nicht viel gebracht. Später hat sie aber auch Achilles-Tipps und Ratschläge gebracht von den Göttern. Oder zum Beispiel auch den Argonauten, also Jasons Leuten, hat sie geholfen. Jason hat sie zum Beispiel im Kampf gegen die Harpyen geholfen, indem sie diesen einfach beendete und es schlichtete. Es waren ja ihre Schwestern.
Oh, wie dumm. Ja, das ist ja aber auch lame. Also gut, ich wollte schon sagen, krass, dass sie sich gegen ihre Schwestern gestellt hat. Dann ist so eine Schlichtung noch das Beste. Aber.
Ja, sie wollte halt nicht, dass ihre Schwestern sterben. Ich glaube, sie hat eher den Schwestern geholfen, tatsächlich damit. Und dann noch ein kleiner Fakt zu Jason. Eine kurze Zeit war auch unser guter Herakles bei ihm mit auf dem Schiff.
Du droppst schon wieder, ganz ehrlich. Ich glaube, du müsstest einen eigenen Podcast aufmachen. Jetzt lässt du hier schon wieder Jason einfließen, was einfach so eine riesige Geschichte ist.
Sei froh, dass ich ihn jetzt nicht beim I genommen hat. Das wäre wieder eine Stunde geworden.
Ja, das hätte nicht funktioniert. Das stimmt. Aber okay, er passt sehr
Ja.
gut zum Buchstaben. Das muss man ihm lassen.
Aber als Götterbotin hatte Iris auch noch eine weitere Aufgabe. Denn wenn mal ein Streit unter den Göttern ausbrach, schickte Zeus sie dann mit einem goldenen Becher zum Fluss Styx, um Wasser zu holen.
Der Fluss in der Unterwelt, meine Lieben, den kennt ihr auch schon von Charon.
Genau. Denn die Götter mussten dann dieses Wasser trinken und wenn sie dann einen Meineid geleistet haben, sind sie dann ein Jahr lang in Bewusstlosigkeit verfallen.
wieder ein Röschen.
Ja, genau, ungefähr. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Kurz und knackig.
Okay, und sehr abrupt. Lebt sie noch in der griechischen Mythologie oder?
Ja, na klar, sie ist ja ein Gott, also die sterben eigentlich nicht.
Ja, ich bin mir da irgendwie immer nicht so sicher. Die meisten, von denen wir erzählen, eilt ja doch irgendwo ein Ende, oder?
Ja gut, Herakles an sich ist ja auch jetzt nicht gestorben. Also schon seine
Ja,
sterbliche
stimmt.
Gestalt, aber dann ist er ja auch aufgestiegen.
Da hast du recht. Na gut, dann mache ich noch den Abschlussmonolog. Und zwar mit meiner Sage, beziehungsweise meinem Mythos aus der ägyptischen Mythologie. Mal was ganz anderes.
Oh.
Und zwar die Geschichte von Isis und Osiris. Ich hoffe, dass ihr das schon mal gehört habt. Eventuell auch nur den Osiris-Mythos. Also, das gehört irgendwie zusammen. Aber dieses Duo Isis und Osiris finde ich nicht unbekannt.
Das stimmt.
Sehr gut. Also, Osiris war ursprünglich ein Gottkönig von Ägypten. Also, so eine Art König mit übermenschlichen Fähigkeiten. Und der wurde von seinem Bruder Seth oder Seth, weiß nicht, wie wir ihn jetzt aussprechen sollen, getötet. Und zwar mit einer sehr hinterlistigen Aktion. Der hat nämlich einen sehr großen, geschmückten Holzkasten anfertigen lassen.
Okay.
Nach den Maßen von Osiris, die er heimlich genommen hat.
Das hört sich schon so ein bisschen nach einem Sarg an.
Ja, finde ich auch. Ich habe mir gerade noch überlegt, soll ich das Ding jetzt Sarg nennen? Auf jeden Fall gab es dann ein großes Fest, ein Gelage. Und da hat Seth einen Scherz gemacht und meinte, ich schenke diesen wunderschönen Holzkasten demjenigen von euch, der genau hineinpasst. Und alle Gäste haben sich dann hineingelegt, vergeblich natürlich. Und Osiris versuchte es als letzter, passte natürlich perfekt rein. Und als er in diesem Holzkasten lag, kamen 72 Männer von Seth und haben den Sarg versiegelt, mit Blei, verschlossen, was auch immer, ihn darin eingesperrt und das Ding dann in den Nil geworfen.
Oha.
Mhm, ziemlich heftig. Also definitiv ein Sarg, und zwar ein richtig fieser, also so ein, du wirst lebendig ins Wasser geworfen und ertrinkst Sarg. Ja, klingt im ersten Schritt auch ziemlich heftig. Aber dann tritt Isis auf den Plan. Sie ist die Göttin, die als Schutzherrin aller Wesen beschrieben wird. Also alle, die leiden oder in großer Sorge sind, für die ist sie da, die betreut sie. Und deswegen hat sie auch den Ruf als mütterliche Göttin in der ägyptischen Mythologie und als Göttin des Schutzes, der Genesung und so weiter. Also auch wieder eine Allrounderin.
Mhm.
Und sie ist gleichzeitig die Schwester von Osiris,
okay,
und seine Gattin.
Oh.
Ja, es gibt ja keine Mythologie, in der das nicht vollkommen normal wäre. Inzest ist voll der Trend in jeglichen Mythen und Legenden. Ich habe mich auch schon gefragt, ob das damals nicht so verpönt war oder warum das wirklich in jeder Mythologie so ein Thema ist. Ich finde es so langsam ein bisschen schräg.
Mhm. Ist echt verrückt.
Aber sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, und als sie von dieser Schandtat, von diesem Mord an ihrem Bruder und Gemahl erfährt, macht sie sich auf die Suche nach Osiris, und sie findet tatsächlich den Sarg und birgt ihn. Aber das ist auch natürlich nicht so gut überliefert, also das Ganze geht tatsächlich aus Pyramidentexten und aus so einem ägyptischen Totenbuch hervor, aber dadurch, dass es halt wirklich eine alte Quelle ist, ist jetzt nicht jede Stelle im Detail überliefert. Was man glaubt zu wissen, ist, dass Seth diesen Sarg dann wieder quasi zurückerobert, also ihn Isis wieder wegschnappt, nachdem sie ihn gerettet hat. Und um dann ganz sicher zu gehen, zerstückelt er dieses Mal dann noch die Leiche von Osiris.
Oh.
Ja, Isis, die treue Seele, sammelt aber die über das ganze Land verstreuten Stücke des Leichnams wieder ein und fügt sie zusammen. Und durch viele Wehklagen und Gebete und Zaubersprüche beschwört sie alles, was sie in ihrer Macht sieht, und kann Osiris für einen Moment wieder zum Leben erwecken. Und in diesem Moment zeugt sie dann mit ihm einen Sohn, und danach steigt er für immer in die Unterwelt hinab.
Oh.
Osiris ist damit dann übrigens der, ich sag mal, Herr der Unterwelt.
Hades.
Und, ja, quasi. Und der Sohn, den Isis und Osiris zeugen, kommt dann auch zur Welt und wird Horus genannt.
Oh.
Vielleicht kennt sich jemand von euch da auch ein bisschen aus. Also er ist ja schon quasi so der Hauptgott in der ägyptischen Mythologie. Also er ist Himmelgott und Kriegsgott und Weltgott und Beschützer der Kinder. Also auch mal wieder einfach alles. Und sobald Horus dann erwachsen ist, rächt er auch seinen Vater und besiegt Seth. Mit all diesen Vorfällen auf diese Weise eben wurde, wie gesagt, Osiris dann zum Herrn der Unterwelt und Horus, sein Sohn, wurde zum Herrn der Oberwelt.
Mhm.
Und das ist die Geschichte von Isis und Osiris, der Osiris-Mythos. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum Michael und ich hier nicht noch irgendwo ein Sprichwort zu unseren Sagen und unseren Gestalten hier mitgebracht haben, das geht nicht. Beim I.
Ja, manchmal haut es nicht ganz hin. Ich hatte zwar noch, dass die Iris vom Auge tatsächlich nach der Göttin benannt wurde, aber so ein richtiges Sprichwort oder so ist das ja auch nicht.
Aber das zählt schon
auch. Okay.
Da hast du recht.
Ja.
Das ist wenigstens noch Bildung für die Leute, mit der sie was anfangen können in ihrem alltäglichen Leben. Vielleicht weiß das ja auch jemand nicht. Also Iris, die Regenbogenhaut, das ist dieser, eigentlich der farbige Teil in unserem Auge, ne? Das um die Pupille rum.
Genau, genau.
Aber das weiß bestimmt Isen jeden.
Ja, denke ich auch.
Egal, das war jetzt trotzdem noch ein Bonus. Dann steigen wir jetzt ganz entspannt aus. Wir haben, wie ihr euch schon denken könnt, dieses Mal niemanden eingeladen. Und wir werden auch den Wissensschnack weglassen. Einfach damit es mal wieder auch für euch eine knackige, kurze Runde wird. Und ihr euch nicht wieder hier die Schuhe kaputt lauft. Was wir ja ständig als Feedback bekommen. Also alle sagen, wow, ich bin so fit geworden, seit ich mit euch spazieren gehe.
Mehrere Paar Schuhe durchgelaufen.
Genau. Nee, aber es ist trotzdem auch mal gut, wenn es eine kürzere Folge wird, oder? Also die letzten Male haben wir es schon ein bisschen ausgereizt.
Ja, das stimmt schon, aber es macht auch einfach Spaß.
Also uns auf jeden Fall, euch hoffentlich auch. Dann Fake oder Facts. Ich fange an, wenn es okay ist.
Ja gut, wenn du dich schon so drum streitest.
Igel werden bereits mit Stacheln geboren.
Das ist ein Fact.
Bist du dir sicher?
Ja.
Möchtest du das final einloggen?
Ja, du gönnst mir nur den Punkt nicht, jetzt sag schon.
Ja, es ist ein Fact. Aber die stechen noch nicht. Also es sind noch weiche Stacheln.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die dann noch sehr weich sind. Gut, also ein Punkt für mich. Okay, damit rechnest du jetzt bestimmt nicht. Denn ich sag, dass Igel schneller als 10 km/h laufen können.
Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Fake. Niemals.
Ja, aber 10 ist ja gar nicht so schnell, oder?
Also wenn ich mir überlege, wie schnell ich rennen kann... Nee, eine Freundin hat mir erzählt, dass irgendwie der schnellste Marathonläufer oder so unter 4 Minuten braucht für einen Kilometer. Dann dachte ich so, wie abartig schnell der läuft.
Ja.
Oder unter 3 sogar. Ich glaube sogar unter 3.
Krass.
Wirklich gestört. Ja, ich glaube trotzdem, dass der Igel nicht so schnell ist.
Okay, du hast recht. Er schafft nur 7.
Gut.
Aber dazu will ich noch sagen, ein Hase zum Beispiel schafft 80 Kilometer. Und wenn man dann an das Märchen der Gebrüder Grimm denkt, wo der Hase und der Igel sich ein Rennen leisten, ist das schon krass, dass der Hase eigentlich 10-mal schneller wäre.
Das ist echt krass. 80 km/h, hast du das gut recherchiert?
Ja.
Das ist verdammt schnell.
Es gibt halt verschiedene Rassen natürlich auch. Manche schaffen 40, manche 60, aber der Feldhase ist mit 80 sogar der schnellste.
Das ist echt abartig. Mhm. Ich habe letztens übrigens mit meinen Eltern Hase und Igel gespielt.
Voll cool.
Kinderspiele wieder ausgegraben.
Na gut, 1-1. Gib mir den nächsten.
Der Inselstaat Tuvalu generiert mit seiner Top-Level-Domain.tv über 5% seiner Einnahmen.
Puh, da kann ich ja nur raten, keine Ahnung.
Aber kennst du dich auch, also weißt du, was das mit der Top-Level-Domain-TV auf sich hat?
Nee, gar nicht.
Zum Beispiel bei Twitch ist ja die Website twitch.tv. Und das wird irgendwie von einer offiziellen Organisation vergeben, welches Land welche Endung, also das nennt sich Top-Level-Domain, bekommt.
Ah.
In Deutschland ist das ja .de,
ah, okay.
Und da gibt es ja aber auch .com, was auch immer. Und .tv wurde offiziell diesem Inselstaat Tuvalu zugeordnet.
Ja.
Und das bedeutet, dass sie quasi...
das vergeben
die
können.
Die sind, ja genau, die sind die Hand darüber haben, wer .tv nutzt. Und heutzutage wird das ja schon wichtiger teilweise.
Ah, okay. Und damit generieren die 5% der Staatseinnahmen, oder wie war das?
Eventuell.
Okay, 5%. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das sogar mehr ist, weil wenn das so große Seiten sind und es ist nur so ein kleiner Inselstaat.
Also, der Korrektheit muss ich sagen, meine Aussage war über 5%.
Über 5, okay. Dann sage ich Fact.
Ja, du hast recht. Toll. Hätte ich es mal anders gemacht. Ja, nee, fand ich irgendwie voll krass. Und jetzt wollen sie da irgendwie auch noch mehr Geld rausschlagen.
Ja.
Und zum Beispiel TO, was man ja auch kennt, das ist auch, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem
Königreich
Land.
Tongo.
Aber das ist, echt? Okay. Ja, also das ist auf jeden Fall auch alles von Südländern abhängig.
Okay.
Fand ich ganz witzig. Ah, witzig fand ich's mal wieder. Überraschend. Gut, du bist dran.
2-1, Punkt für mich.
Ja, also ich bin übrigens extra gerade zurückhaltend mit Punktezählen, weil ich nicht so punktegeierig rüberkommen möchte.
Ach ja, auf einmal.
Ja.
Okay, aber ich habe auch ein paar Inseln für dich, denn ich behaupte, dass Deutschland über 90 Inseln hat.
Oh, aber wann zählt sowas denn als Insel? Fake.
Das ist ein Fakt. Deutschland hat sogar 92 Inseln.
Was? Ich kenne nur 4. Ich habe mir das auch überlegt und dann dachte ich, ja, bis ich jetzt so die 5 oder was auch immer, die man halt kennt, das weißt du bestimmt auch.
Ja, das fand ich auch so verrückt. Deswegen dachte ich, das ist schon eine heftige Ansage. Ich habe es gedacht, 90? Niemals.
Ja, aber wahrscheinlich zählt da halt auch jedes kleine Pupsding dazu. Irgendwo Sand aufgeschüttet, 2 Meter vor der Küste.
Ja, also tatsächlich sind 2 Stück aufgeschüttet. Wenn man die nicht mitzählt, sind es genau 90.
Okay, also das ist eigentlich fast noch ein halber Punkt
nee,
für
nee,
mich.
Nee, 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 halt, stopp.
Doch, du hast ja über 90 gesagt. Vielleicht will ich die nicht mit dazu zählen.
Das hast du nicht zu entscheiden, ob das dazu gezählt wird oder nicht. Insel ist Insel.
Okay. Okay, na gut. In Indonesien funktionieren viele Gebäude mit Prepaid-Strom.
Aha, das ist verrückt. Aber ich glaube auch, dass das ein Fakt ist, sonst würdest du das jetzt nicht so erzählen.
Ja, mir ist es auch gerade aufgefallen, was sollte denn da dann der Fake sein? So. Nee, das habe ich mir komplett aus den Fingern gesaugt.
Deswegen.
Ja, nee, das ist wahr. Aber ich musste es mit aufnehmen, weil ich das so interessant fand. Also da haben wirklich viele Häuser so einen kleinen Kasten. Und dann musst du quasi wie bei Prepaid-Guthaben halt auch erstmal den Strom kaufen und dann an dieser Box den Code eingeben. Also du gehst dann in irgendwie ein 7-Eleven oder so und kaufst dir dann 7 Euro Strom und tippst das dann da in die Box ein. Das fand ich voll abgespaced.
Ja, das ist richtig krass.
Ich muss nach Indonesien und mir das anschauen. Okay, volle Punktzahl für dich.
Ja.
Gib mir auch noch einen.
Gut, okay. Ich sage, dass 1792 die erste Impfung überhaupt gespritzt wurde.
Perfekt.
Richtig.
Yay! Gegen was?
Diese Impfung hat ein 8-jähriger Junge in England bekommen, und zwar gegen die Kuhpocken.
Cowpox.
Weiß ich nicht.
Okay, hast du sehr gut gemacht, Michael. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg.
Wuhu.
Bin stolz auf dich.
Damit sind wir dann auch am Ende unserer Spazierrunde angekommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch schon wieder auf dem Heimweg. Seid trocken geblieben.
Ja, wahrscheinlich seid ihr gar nicht rausgegangen, ihr faulen Hunde. So wie wir halt auch nicht, ne?
Da unterstellst du aber schon ganz schön was jetzt.
Also bisher kennen wir ja noch die meisten Leute, die uns zuhören. Und ich glaube, da bewegt sich niemand, während er das hier anhört.
Okay.
Was auch total in Ordnung ist. Aber wir bewahren einfach mal diesen Deckmantel von Spazierengehen und so weiter.
Genau.
Fitness.
Und damit wünschen wir euch dann natürlich auch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr uns jetzt zugehört habt.
Das ist auch ein schlechter Running Gag von
uns. Aber er runnt.
Ja, es ist gar nicht immer so leicht, hier voll abwechslungsreich zu sein. Das stellt man sich immer so leicht vor, aber wir machen uns immer voll die Gedanken und dann kommt doch wieder dasselbe raus, weil das halt so Floskeln sind, die wir gut finden,
genau, die
funktionieren.
Ja. Deswegen werde ich auch nächstes Mal wieder einen griechischen Gott mitbringen.
Genau, und ich werde wieder sagen, Michael, welche berühmte Persönlichkeit hast du uns denn heute mitgebracht? Das ist wiedererkennungswert.
So ist es.
Dann habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Peace out.
Ciao.